NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit der Schriftstellerin Heike Geißler, Autorin, Übersetzerin, Mitherausgeberin der Heftreihe Lücken kann man lesen und Mitbegründerin des Interventionsformats Sabotik. Mit dem Roman Die Woche war sie vor 3 Jahren, also 2022, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Jetzt ist ihr Essay Verzweiflungen erschienen. In beiden Büchern spielt ihr Wohnort Leipzig eine wichtige Rolle und so hat Joachim Dix Heike Geißler auf der ARD-ZDF-Dreisat-Bühne auf der Leipziger Buchmesse zunächst danach gefragt, was es mit Leipzig auf sich hat, dass es für sie, Heike Geißler, als literarische Bühne besonders geeignet zu sein scheint.
Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Aber wenn ich versuche, das kurz und verständlich zu machen, dann geht es da viel auch um Schreibpraxis und Lebensumstände. Und ich bin Teil einer Familie, ich habe Kinder, ich habe einen Ehemann, der auch berufstätig ist. Ich selbst bin ja auf meine schreibende Art berufstätig und kann mich also irgendwie gar nicht extrahieren aus diesen konkreten Lebensumständen. Und da, wo ich lebe, da, wo ich unterwegs bin, da, wo ich meine Einkäufe mache, auch da, wo ich hinreise, im Übrigen, auch das findet so statt, aber das alles mündet dann in diese Texte, im Moment zumindest, ja, und es hat auch viel, glaube ich, mit den Themen, Zumutungen der Zeit zu tun, die mich ganz persönlich treffen, und beide Texte, die Sie ansprachen, Die Woche und Verzweiflungen, sind tatsächlich sehr persönliche Texte.
Von Verzweiflung war ja durchaus auch schon im Roman Die Woche die Rede, beziehungsweise sehr viel zu spüren von Verzweiflung. Wenn ich mal daran erinnern darf, Politik, Europa, Gegenwart, Alltag. Darum geht es eben auch bei den proletarischen Prinzessinnen, wie sie genannt werden, die Protagonistinnen Konstanze und die Ich-Erzählerin. Wenn man diese Themen jetzt mal verlängert, dann kommen jetzt in dem Essayband noch einige Themen hinzu, aber auch Kriege, Rechtsruck, Demokratiefeindlichkeit, um nur ein paar andere weitere Überschriften noch zu nennen. Waren das dann die zusätzlichen Impulse, sich diesem Thema Verzweiflung auch nochmal essayistisch zuzuwenden?
Einige davon. Ich glaube, diese Liste lässt sich ja tatsächlich doch sehr weit verlängern und sie lässt sich auch verästeln, ja, in viele Dinge, die eben, ich hatte das Wort gerade schon benutzt und will es auch nicht überstrapazieren, aber die ich erst einmal als Zumutungen empfinde. Teilweise sind es Zumutungen, denen andere Menschen als ich ausgesetzt sind, denen ich aber ohnmächtig der Handlungsfähigkeit beraubt gegenüberstehe, sitze, liege, eher als Zuschauerin, zur Zuschauerin irgendwie verdammt. Konkret war der Anlass aber, dass ich eigentlich einen Roman geschrieben habe, auch jetzt wieder intensiv an dem arbeite, aber merkte, meine Romanfigur ist ständig verzweifelt. Aber die ist es eigentlich nicht, ja. Das war meine Verzweiflung, die sprach da immer rein, die floss immer in diese Figur. Und dann dachte ich, ich muss das ablegen, also ich muss es notieren, ich muss einen Umgang damit finden, der mir hilft, das auch zu entfernen von dieser Figur. Und es ist die Mitschrift, das Mitschreiben, das Aufschreiben ist eine sehr konstruktive Angelegenheit, so allgemein gesagt, ja. Aber natürlich, es mangelt nicht an Anlässen zu verzweifeln. Das hat auch, die Frage ist ja auch, wie sehr öffnet man sich? Und ich glaube, sehr offen zu sein, durchlässig zu sein, ist eine Notwendigkeit. Aber die wird natürlich auch bespielt, ausgenutzt, überstrapaziert. Also etwas sehr Komplexes. Aber ich betrachte es immer auch als meine Aufgabe als Autorin, möglichst offen zu sein, bespielbar. Also ich denke auch, partiell bin ich ein Gefäß und stehe zur Verfügung für den Text der Zeit.
Es geht aber nicht um die Begriffsarbeit. Also es geht nicht darum, so eine Art philosophisches Konzept zu entwickeln, um einen Begriff der Verzweiflung zu definieren, ihn philosophisch zu erkunden, wie man das ja möglicherweise erwarten kann, wenn man aus der philosophischen Tradition kommt und einen Text wie den von Søren Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, vor Augen hat, wo es dann um unterschiedliche Formen der Verzweiflung geht, um verzweifelt man selbst sein wollen, verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Darum geht es am Rande auch, aber Ihre Annäherung an diese Begrifflichkeit, Sie sprechen ja möglicherweise auch deshalb nicht von Verzweiflung im Titel, sondern von Verzweiflungen im Plural. Wie sind Sie da vorgegangen? Also literarische Bezüge spielen ja durchaus auch eine Rolle, aber hatten Sie da so eine Methodik vor Augen oder wie ist das so nach und nach weiter entstanden?
Eine Methodik hatte ich nicht vor Augen, als mir klar war, ich möchte dieses Buch schreiben. Also ich möchte aus dem, was Mitschriften waren, kleine Notizen, Rettungsinseln, ja, möchte ich ein Buch machen. Auf eine irgendwie essayistische Form eher, dann habe ich auch angefangen, noch mehr darüber zu lesen. Also ich glaube, ich bei jedem Buch gibt es diesen Zustand, in dem ich schaue, was haben andere dazu gesagt, ohne die komplette Verzweiflung ist ein Thema, dazu haben sehr viele schon gearbeitet. Kierkegaard habe ich auch gelesen, auch ein paar andere Texte. Und dann ist es natürlich irgendwie nicht mein Ansatz, so zu arbeiten und der Sache gerecht zu werden. Wie werde ich dem Thema gerecht? Welche Bearbeitungsweise wird irgendwie erwartet? Sondern es ist ein persönlicher Text, der dennoch auch eine Allgemeingültigkeit beansprucht. Aber es ist kein wissenschaftlicher Text, der dennoch auch nach anderen Quellen sucht, ja, andere Autorinnen oder Autoren, die ich zitiere, die mir helfen bei der Arbeit, die ich da schreibend verrichte.
Verzweiflung und Angst. Also es gibt so einige andere Begriffe, die so eng damit verbunden sind.
Nur so
sind.
Schöne Begriffe.
Ja. Ja, Verzweiflung und Angst. War das halt auch immer wieder bei der Selbstbeobachtung, weil das ist ja die Quelle aller Ihrer Sätze, die Sie entwickeln, aller kleinen Kapitel, die allerdings ohne Überschriften hintereinander gestellt werden, die so manchmal zeitliche Sprünge auch haben. Aber Verzweiflung und Angst sind schon auch Geschwister in Ihrer Weltwahrnehmung, oder?
Ja, das scheinen Verwandte zu sein. Das würde ich auch sagen. Vielleicht kann ich noch ergänzen, weil Sie diesen Plural schon angesprochen haben, den Plural des Titels, Verzweiflungen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber für mich war klar, genau so muss das Buch heißen. Von Anfang an war das im Plural. Und dann dachte ich, es ist aber irgendwie auch gut, wenn es nicht die Verzweiflung ist, die man sozusagen erstmal als Gegnerin hat, als als großen Aufenthaltsbereich quasi, sondern wenn es mehrere Verzweiflungen sind. Das scheint eine Vermehrung. Es heißt aber irgendwie für mich auch, da ist Anfang und Ende, ja. Also eine Verzweiflung, die ist da, da ist die andere, da ist die nächste, so irgendwie. Also für mich ist das eine Form auch der Sortierung und der Unterbrechung, die, es gibt Lücken und da kann man auch rein und durch.
Wut und Ohnmacht gehören auch dazu.
Ja, ja.
Und wie sind Sie dann sozusagen in diesem Ansammeln von Beobachtungen weiter vorgegangen? Haben Sie dann auch Resonanzräume gesucht, haben manchmal halt, weiß nicht, ob in der Familie oder im Lektorat, im Verlag, halt die Dosierung versucht herauszufinden, wie viel ist da eigentlich an Zumutung auch möglich und wie weit darf ich eigentlich, wenn ich schon so intensiv in Verzweiflungszustände hineingehe und die beschreibe, inwieweit kommt dann nicht auch eine Sehnsucht nach Hoffnung zutage?
Ja, die Hoffnung, darauf komme ich vielleicht später, aber zu der habe ich ein nicht so ganz einfaches Verhältnis, würde ich sagen, aber mir fällt jetzt als erstes irgendwie ein, als ich an diesem Text arbeitete und eigentlich ja auch irgendwie mich sehr viel mit der Verzweiflung beschäftigte, der allgemeinen, der persönlichen und versuchte den Text fertigzustellen, dann wurde ich sehr, sehr fröhlich. Und fand das fast bedrohlich für den Text. Ich dachte, das geht jetzt nicht. Ich darf jetzt nicht irgendwie, die Zuversicht darf nicht obsiegen. Das fiel auch zusammen irgendwie mit dem Wahlkampf in den USA, als Kamala Harris, die vielleicht auch nicht die beste Präsidentin geworden wäre, aber dennoch im Vergleich natürlich viel besser. Ist ja logisch. So irgendwie kam Zuversicht hinein und ich hatte ja vorher schon genug in Verzweiflung gebadet und sie kennengelernt und der Text ist auf eine Art ein Nachttext. Also das klingt vielleicht auch irgendwie so pathetisch oder so, ja. Und ich versuche auch nicht unbedingt nachts zu arbeiten, aber es gibt Texte, die schreibe ich besser tagsüber und es gibt Texte, die schreibe ich tendenziell in den Abendstunden, wie auch in einer Abwesenheit meiner selbst, in einer großen Bewusstheit. Und ich wollte mir da nicht durch allzu viel, vielleicht auch Angst davor, was passiert, wenn ich mich sehr öffne, wenn ich wirklich stark davon erzähle, wie es sich so anfühlt in dieser Gegenwart, für mich, aber auch für viele, die ich kenne. Da wollte ich mich irgendwie nicht bremsen und es gab auch die Entscheidung, ursprünglich hatte ich das in der dritten Person als Vorsichtsmaßnahme gedacht und dachte, das geht nicht. Ich muss das mit dem Ich machen und das ist immer ein Schritt, und den nehme ich leichter in der Dunkelheit.
Und welche Rolle haben dann die Menschen gespielt, über die Sie ja auch sehr offen schreiben? Also Ihre Söhne kommen sehr häufig vor, die Erfahrungen, die Sie zum Teil gemacht haben, die Sie mit Ihren Söhnen gemeinsam machen, wo dann auch schon mal auf der Straße Verfolgungsjagden entstehen und auf einmal ein Bedrohungsszenario aus politischen Gründen mit nach Hause gebracht wird und Ihr Mann spielt eine Rolle, Ihre Kolleginnen und Kollegen beim Theater, wo ein Theaterstück entsteht, wo immer wieder darüber berichtet wird, wie das an Angst- und Verzweiflungserfahrung auch mit in die Arbeit hineinkommt. Sind dann so Rückversicherungen nötig von den Menschen, die Ihnen ja nahestehen, bevor das dann so in die Veröffentlichung geht?
Ja, nur habe ich das nicht gemacht. Also ich habe nicht gefragt, ob ich das so machen darf. Ich hatte den Eindruck, das ist in Ordnung so. Und es ist auch in Ordnung so, sagt mein Mann. Aber genau, ich habe erst danach sehr viel mehr darüber nachgedacht, wo geht das so hin? Und für mich ist irgendwie klar, dass ich auf diese Art auch nicht mehr über meine Familie schreiben möchte, sie nicht mehr einbeziehen. Also die finden statt und ich finde, das sind ja auch irgendwie gewissermaßen exemplarische Erfahrungen, die wir da gemeinsam miteinander machen. Wenn ich an so etwas wie Corona-Zeit denke, dann sind wir auch nur eine Familie unter vielen, die mit Homeschooling und all diesen Dingen irgendwie zu tun hatte. Oder wie geht es um, wenn es jetzt um die Wehrpflicht geht, ja, dann sind wir eben auch eine, die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, eine exemplarische Familie mit zwei Söhnen. So und in einem solchen Text nehme ich mir dann die Freiheit, sie speziell, aber irgendwie mit einer exemplarischen Rolle einzusetzen in diesem Text, habe aber jetzt auch das Gefühl, ich möchte es nicht mehr machen. Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn Leute aufhören, sobald ihre Kinder 16 sind, die bei Insta zu posten und vorher haben sie sie in jeder Lebenslage mit Windeln und vollgesabbert veröffentlicht und dann sagen die Teenager bitte nicht. Meine Teenager haben noch nicht interveniert, aber ich will es auch nicht so weit kommen lassen.
Dann ist ja, Sie haben vorhin dieses schöne Bild beschrieben, dass Sie darauf geachtet haben, beim Schreiben nicht zu sehr in die Falle der Zuversicht zu tappen, sondern halt das Bad in der Verzweiflung immer auch aufrecht zu erhalten, damit es eben nicht diesen Weg nimmt, dass über allem dann die Hoffnung schwebt.
Da ist sondern, sie, die Hoffnung,
genau. Da ist sie wieder, die Hoffnung. Und trotzdem habe ich mich auch als Leser dann immer wieder so dabei ertappt, dass durch das Aussprechen von Verzweiflungen die Verzweiflung auch in den Bann gebracht werden kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas teile, Psychologen würden das wahrscheinlich in der Regel auch unbedingt unterschreiben, die würden halt sagen, also in dem Moment, wo wir über unsere Traumata, wo wir unsere Verzweiflung in Sprache bringen, haben wir zumindest eine Chance, mit dieser bedrohlichen Emotionalität besser umgehen zu lernen. Wie ist das dann halt nicht nur in der Kommunikation darüber, sondern beim Schreiben?
Ja, ich glaube, das ist dieser fantastische Zaubertrick, der Zaubertrick der Ehrlichkeit. Und denn man muss sich ja manchmal durch ganz viele, man muss sich häuten irgendwie und durch ganz viel vielleicht auch Gewolltes durcharbeiten. Ein Thema des Textes oder beim Schreiben auch und letztendlich im Leben war für mich auch sowas wie Groll und Bitterkeit. Also ich merkte mit Schrecken, ich finde alle Menschen plötzlich schrecklich und die Zumutung, da ist sie irgendwie wieder. Warum sind alle so? Also warum, wenn wir die Möglichkeit haben, zusammenzukommen und etwas gut zu machen, warum stellen wir uns gegeneinander? Warum suchen wir nicht das Verbindende? Im Kleinen wie im Großen irgendwie. Und das Verbindende sollte im besten Fall nicht nur ein gleichgeschaltetes ökonomisches Mehrwertinteresse sein, ja, sondern irgendwie schon was anderes. Und das hat mich dann irgendwie erstmal sehr beschäftigt. Aber vielleicht komme ich dann eben auch zu dieser Hoffnung, die mir insofern suspekt ist, als dass ich ihr jahrelang anhing und Bloch, Prinzip Hoffnung und so mochte ich sehr und mag das Buch auch immer noch. Aber es gab da wie so eine Falle, auch eine Falle, die für mich die Utopie bereitete. Also das quasi das Denken, das Erwarten einer irgendwann sich vielleicht verwirklichenden Utopie. Und ich merkte, das muss einfach jetzt sein, ja? Also es geht nicht später. Es muss jetzt sein. Das habe ich bei der tollen Cassie Thornton gelernt, die eine Künstlerin, Aktivistin ist in Berlin. Ich zitiere sie auch im Text. Und die ist so ein fantastischer Einfluss, auch im Sinne einer Verbündeten sozusagen. Aber bei der habe ich verstanden, es geht nicht um Utopie. Das geht nicht darum, um das noch nicht. Das noch nicht ist eine komische Falle, die uns immer dabei hilft, etwas aufzuschieben und später zu machen, sondern jetzt. Wir können jetzt alles besser machen, also was auch immer geht so. Dieses kleine Alles, das einem möglich ist.
Es geht auch um Tabuverletzungen. Es geht auch darum, Dinge auszusprechen, wo andere Menschen sicherlich sehr stark zögern würden, das in eine Öffentlichkeit zu bringen. Also spätestens bei Mordfantasien gegen Donald Trump habe ich so gedacht, Hupsassa, das mag ja so manch einer vielleicht schon mal denken oder in einer stillen Ecke äußern. Und hier ist eine Ich-Erzählerin, die halt über sich selbst in einer gewissen Weise entsetzt ist, das in sich vorzufinden, es dann aber ausspricht. Und ist halt dieses Moment der Provokation, der Tabuverletzung eben auch wichtig, um nicht um in eine Utopiefalle der Hoffnung gelenkt zu werden, sondern eher um das möglicherweise doch loszuwerden?
Ich verstehe das erstmal gar nicht als eine Provokation sozusagen. Also so habe ich das nicht reingeschrieben, aber ich habe es reingeschrieben und ich habe es auch irgendwie jetzt nochmal öffentlich gesagt. Und als sie das sagten, begann ich so zu lächeln. Ich hatte, uiuiui, das sind alles nicht mehr so ganz gute Reaktionen. Aber das überbordende Schlechtsein eines solchen Menschen, der nur ein Stellvertreter vieler anderer, ein Beispiel vieler anderer ähnlicher Menschen, mächtiger Menschen ist, ist dermaßen überfordert, dass ich ratlos darauf reagiere und es aber als eine solche Bedrohung empfinde, dass ich mich dieser Bedrohung in einem Notwehrakt, der gedacht ist, erwehren möchte. Und das hat für mich eine Plausibilität, aber es ist das Resultat einer Zeit mit wirklich partiell unzumutbaren Kontexten, Gesprächen, Verhandlungsweisen, Redeweisen. Also alles daran ist so katastrophal, dass ich kann den Instinkt, die Lust nur verteidigen, aber ich finde das natürlich schrecklich, dass es das ist, was mir einfällt und dass es das ist, was ich mir wünsche.
Das Buch schlägt ja dann am Ende den großen Bogen zur US-Wahl. Also das ist sozusagen zeitlich der Verlauf, dass es darauf dann hinausläuft in den letzten Seiten, wo Sie dann eine Reise nach Berlin beschreiben, weil Sie wollen das nicht in Leipzig im kleineren Familienkreis oder sowas schon, sondern schon mit Freunden miterleben, wie die Wahlergebnisse in den USA erstmal vermittelt werden. Die Rückreise nach Leipzig ist ja dann anzutreten, ohne dass das endgültige Wahlergebnis schon feststeht. Die Tendenz ist klar erkennbar, aber trotzdem, die Zahlen stehen eben noch nicht fest. Und das ist auch der Zwischentext, der eigentlich die ganze Zeit mitwabert, nicht wahr? Das ist also terminlich schon auch über die Leipziger Bühne, über die deutsche politische Bühne, eben auch auf diese globale Bühne führt. Und so habe ich Ihren Text auch vor allem gelesen, dass der große Unterschied zu zurückliegenden Jahrzehnten eher darin besteht, dass die Sorgen früher einmal sich eher in einer überschaubaren Welt bewegen konnten und dass es jetzt so unfassbar groß geworden ist. Ist das der Grund gewesen, warum das Ende dieses Essays eben dort angesiedelt werden sollte?
Ich habe das intuitiv entschieden und es war ein Schreibprozess, den ich dann noch ein bisschen verlängern konnte, eben quasi in Richtung, also das war der letzte Schreibtag und ich hatte einfach gedacht, ich brauche das. Aber ja, so wie die Grenzen der Nationalstaaten sind irgendwie, einerseits werden sie verfestigt, verteidigt, immer brachialer. Aber wenn es um so etwas wie die Sorgen, die finanziellen Nöte und Gewalttaten irgendwie geht, Übergriffe etc., dann ist es natürlich eine komplett entgrenzte Welt.
Jetzt würde ich doch nochmal fragen, weil das bei einem Essay eben anders ist als bei einem Roman. Würden Sie dem zustimmen, dass für die Leserinnen und Leser dieses Buch auch dann besonders geeignet ist, wenn jeder auf seine eigene Weise beim Lesen dieses Ich auch zu einem Teil seiner selbst werden lässt, also nicht nur als die Beobachtung dessen, was eine Autorin in einem Buch veröffentlicht, sondern dass im Idealfall eigentlich nicht konkret bei den Ängsten, aber dieses Abenteuer stattfinden sollte, dass dieses Ich zum eigenen wird, mit dem Blick, mit dem genauen Blick auf die eigenen Verzweiflungen.
Das ist ja irgendwie das Schöne am Lesen, dass das entweder passiert oder nicht passiert und es muss nicht für die Länge eines Buches die Identität, sozusagen die emotionale Identität hergestellt werden zwischen dem Ich des Textes und dem lesenden Ich. Aber es kann passieren, also ich kenne das ja auch, ich lese einen Text und entdecke mich darin wieder und empfinde das, entdecke ein Problem wieder, erhalte eine Antwort, erhalte eine Beschreibung, die ich vorher so nicht hatte und das ist so ungeheuer tröstlich und partiell, so bekomme ich das zurückgespielt, kann mein Buch das auch. Und das ist sehr schön. Also darüber freue ich mich. Das ist eines der größten Geschenke irgendwie, Teil dieses großen literarischen Trostprogrammes zu sein, ja.
Also Trost soll das Buch auch spenden.
Ja, das klingt jetzt plötzlich so religiös, nicht wahr? Ja, aber ich bin ganz ungetauft. Aber die Mitschrift, das Aufschreiben, also was ich vorhin sagte, wenn man sich ehrlich einer Angelegenheit stellt und sagt, wie steht's eigentlich, ja, die Komplettinventur, zumindest in manchen Bereichen, gründliche Inventur, das hat eben auch etwas von der Intimität des Gebetes. So wie ich es als ungetaufte Person bisher erleben durfte, das Gebet, ja. Aber man kann sich nackig machen und kriegt eine Form von, nicht Lösung, aber Begleitung, die etwas kann, was vorher nicht da war. Das ist faszinierend. Das kann das Schreiben und das kann das Gebet. Und noch ein paar andere Dinge.
Die Schriftstellerin Heike Geißler war das vor wenigen Tagen auf der ARD-ZDF-Dreisat-Bühne auf der Leipziger Buchmesse im Gespräch mit Joachim Dix über ihren Essay Verzweiflungen. Erschienen ist er im Surkamp Verlag zum Preis von 18 Euro.
NDR Kultur